ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Da garantiert ein Sprung in der Schüssel. Gib mal Gas, der muss doch zu treffen sein. So, wenn es hauf ich ein Blondes, dann greife ich mir eine Blonde.
Richtig.
Nicht so nah, ihr Arschgeigen! Irgendwas an der Hydraulik stimmt nicht, da hat der Blitz reingeschlagen. Was macht immer? Hat doch eine Düse Durchfall, na?
Gerade, siehst du, ich hab's.
Das war Beschiss, war das.
Wieso denn?
Weil du feuchte Finger hast.
Wer hat dir das gesagt?
Das ist richtig, du hast auch feuchte Füße, gerade.
Ungerade. Ist das nicht herrlich?
Das ist doch wieder so ein faules Ding.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 477 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der schlagkräftigste Podcaster. Wo gibt Daniel Gramsch? Hallo Daniel.
Hallihallo. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so schlagkräftig heute bin. Also ich glaube nicht, dass ich mithalten kann mit all den dummen Sprüchen aus Rainer Brandts Feder.
Wenn du nicht geil podcastest, dann beiß ich dir eine Beule in den Bart, dass dir die Hose wegfliegt. So. Weißt du, diese komplette Respektlosigkeit vor irgendeiner Nachvollziehbarkeit der Sprüche, die dort geäußert werden, das muss ich echt, Rainer Brandt, da hohe Anerkennung dafür allein. Ja. Ich finde nicht alles gelungen, was er hier verbockt hat, aber
diese Chuzpe. Auf jeden Fall, einfach irgendwas zu sagen, egal ob es zusammenpasst.
Ja.
Also eigentlich genau das, was wir seit 13 Jahren machen, ja.
Ja. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen, aus dem Jahr 1972 mit, man hätte sich senken können, Bud Spencer und Terence Hill. Das steht ja auch bereits im Episodentitel hierzu. Und an zweiter Stelle reden wir über Midnight Run. Ich glaube, 5 Tage bis Mitternacht heißt der zu Deutsch.
Ja, ja. Korrekt.
Aus dem Jahr 1988 mit Robert De Niro. Charles Grodin von Martin Brest. Über den wir uns in letzter Zeit häufiger unterhalten, stelle ich fest. Also immer wieder kommt zu der Punkt in einem unserer Gespräche auf, in dem wir sagen, war das nicht auch von Martin Brest? Weil der Typ hatte eine Menge Hits in relativ kurzer Zeit.
Bis er keine mehr hatte.
Genau.
Aber der hier ist auf jeden Fall noch sehr gut. Dazu dann später mehr.
Richtig. Die jetzt, zwei Himmelhunde.
Genau. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, ich hatte ja irgendwie mal ein bisschen Bock, wieder über Hill und Spencer zu reden, weil wir hatten sie ja schon ein oder zweimal und dann
haben viermal sogar, ne?
Ich glaube sogar fünfmal.
Ja.
Aber wir hatten nachdem wir halt die drei noch verhältnismäßig ernsthaften Western abgearbeitet hatten, jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht. Und wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten, welchen Film nehmen wir denn eigentlich? Und ich hatte mir überlegt, ja, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und zwei wie Pech und Schwefel sind halt die beiden, die mir als erstes einfallen. Mhm. Und letztendlich ist dann wirklich nur die Frage, welchen Oliver Onion Song möchte man eigentlich 15 Mal hören in 2 Stunden?
Ja, das ist tatsächlich ein guter Hebel, mit dem man das hier entscheiden kann. Mir fehlt noch so ein bisschen hier die Sprache, was schade ist, weil wir reden über einen Film, der sprachlich sehr versiert ist, zumindest hier so auf Klamauk-Ebene.
Ja.
Aber ich muss doch die Worte finden, wollte ich damit eigentlich sagen. Etwas, was mir aufgefallen ist jetzt bei den Opening Credits, ist, dass ich nicht erwartet hätte, so mit Blick auf unsere Podcast-Historie, aber auf unsere zukünftige Planung auch, dass wir jemals fast das Gesamtwerk hier von Regisseur Giuseppe Colizzi hier behandeln, weil der Typ hat nur 6 Filme zu seinen Lebzeiten gemacht und wir haben jetzt schon 4 davon besprochen, also mit dem heutigen.
Oh.
Weil er hat eben auch die 3 Trinity-Filme gemacht, Hügel der blutigen Stiefel und so weiter.
Ja.
Und die haben wir auch bereits bepalavert. Und wir haben, glaube ich, einen Großteil seines Oeuvres damit abgedeckt.
Ja, es war so nie Plan, richtig.
Ja, es ist auch seine letzte Zusammenarbeit mit den beiden hier.
Ah. Ja. Du meinst, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir es normal machen, oder?
Vermutlich, ja. Mhm. Also, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, ich glaube, Enzo Barboni die meisten Bud Spencer, Terence Hill Komödien inszeniert.
Das kann ich nicht sagen.
Aber das Bud und Terence Fandom wird uns aufklären, nötigenfalls. Also, bitte schreibt es in die Comments, falls ihr Kritikpunkte habt. Die Himmelhunde. Giuseppe Colizzi, Terence Hill, Bud Spencer, so viel hat man bereits gesagt, in einer nennenswerten Nebenrolle Cyril Cusack. Gut, den hier zu sehen. Also verdienter irischer, legendärer Theaterschauspieler. Immer interessant, so Leute am Ende ihrer Karriere in sowas hier aufschlagen zu sehen, aber schön ist es.
Ja.
Und ansonsten muss ich auch sagen, so beim Blick auf den Cast, da sind wenige Menschen, bei denen sofort bei mir alle Glocken klingeln. Sondern eher so, ja, stimmt, habe ich glaube ich schon mal irgendwo gesehen, aber nie mehr was von
gehört. Naja, vor allem der eine bärtige Stuntman, der hier bevorzugt von Terence Hill eins auf die Gusche bekommt, den kennt man natürlich, vor allem aus Filmen, in denen er von Terence Hill eins auf die Gusche bekommt.
Ja. So sieht's aus. Die UFDB-Inhaltsangabe hat verfasst Lago und Lago schreibt, die Bruchpiloten Salut, das sind Bud Spencer und Platter, Terence Hill, fliegen für Saluts Bruder zwecks Auszahlung von Versicherungsschutz Flugzeuge zu Schrott, bis sie eines Tages ungewollt über ein südamerikanisches Dschungelgebiet abstürzen. Dort stoßen sie auf den Diamantenschürfer Mr. Ears, möchte ich sagen, der durch Verdrängung jeglicher Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt eine unangefochtene Monopolstellung genießt. Es scheint keine Veränderung dieser Lage in sich zu sein, bis Salut und Platter ihre Fäuste sprechen lassen. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, die Notwendigkeiten zu Cast and Crew hatten wir bereits geäußert. Ich glaube, ganz wichtig auch hier, die bereits von dir erwähnten Guido und Maurizio De Angelis, hier unter ihrem Pseudonym gelistet Oliver Onions. Wobei, ich glaube, in den deutschen
Opening Credits genau, auch. Da steht Musik von Guido und Maurizio, genau. Ja.
Immer sehr gerne gehört.
Ich finde interessant, also der junge Mensch, der dort die Zusammenfassung geschrieben hat, hat, glaube ich, mehr Handlung in den Film gerade reingebracht, als mir so während des Guckens aufgefallen ist.
Ja.
Ich mag den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den ja hochsympathisch, alles in allem. Ich glaube, Terence Hill und Bud Spencer sind da echt auf der Höhe ihres Schaffens in irgendeiner Form. Also vielleicht tatsächlich hier Pech und Schwefel sogar noch ein Stück weit mehr. Wir werden es vielleicht irgendwann mal rausfinden. Aber sie sind hier halt noch mit einem Bein irgendwie so ein bisschen im Schauspielerischen.
Ja.
Und nur halb im Komödiantischen irgendwie.
Ja.
Und das merkt man dem Film halt durchaus an, weil eben ihre beiden Figuren, Plata und Salut, haben tatsächlich noch sowas Ähnliches wie Charaktere, die eben ansonsten dann später nur noch austauschbar sind oder aber eben Variationen dessen, was wir hier sehen.
Ja.
Dazu, ich meine, Cyril Cusack ist halt super, ist ein unglaublich eine unglaublich sympathische Figur. Es hilft natürlich, dass er von Gerd Duvner, der alten Stimme von Ernie aus der Sesamstraße, gesprochen wird. Und ich weiß, als Kind habe ich Rotz und Wasser geheult, wenn er dann irgendwann den Löffel abgibt, wie es vermutlich Bud Spencer sagen würde.
Ja.
Genau, aber es ist letztendlich natürlich so, es ist eine Nummernrevue. Auch eine, bei der sich erst, sagen wir mal, so in den letzten 20 Minuten tatsächlich eine Geschichte ergibt daraus.
Ja, das stimmt.
Bis dahin haben wir halt die beiden Schlitzohren, die Dinge tun. Ne? Mhm. Entweder sie legen halt die Versicherung rein für den Bruder von Salut, oder sie legen den Bruder von Salut rein, oder sie legen die Leute im Tower rein. Sie legen sich mit irgendwelchen Leuten in der Kneipe an.
Ja.
Dann kommt sowas Ähnliches wie eine Idee einer Handlung, so etwa, ich würde mal sagen, so nach einer halben, dreiviertel Stunde rein, wenn sie sagen, oh, die Diamantenschürfer hier, die haben Durst. Wir bauen eine alte Schrottmühle zusammen und machen im Prinzip so eine Art fliegenden Bauchladen. So, und bringen den halt mit, was sie haben wollen. Das sieht aus, als könnte man daraus eine Geschichte bauen, aber das dauert auch nicht so richtig lang, bis ihnen die Maschine in die Luft gesprengt und ihre Bude abgefackelt wird. Woraufhin wir dann erstmal eine ganze Weile wieder ohne Handlung auskommen müssen. Bis dann letztendlich es auf einmal darum geht, dass sie die Smaragdmine von Matto, also Cyril Cusack, erben und Mr. Ears das gar nicht mag. Und dann sind wir eigentlich auch schon im Showdown.
Ja, das ist absolut richtig. Ich habe mir notiert, Mr. Ears ist sowas wie der Harry Lime der Himmelhunde. Also will heißen, er wird eigentlich ständig zitiert von Figuren so an der Peripherie des Films und eben auch manchmal direkt in der Mitte, wie hier von Matto, der von Sarah Cusack gespielt wird, sehr schön. Mit der Stimme von Ernie natürlich sehr, sehr toll. Ja, aber bis er eben auftaucht, dauert es unglaublich lang. Und ja, genau, wenn man eigentlich das Gefühl hat, der Film ist eigentlich vorbei, mit dem Tod von Matto, so nach plus minus 90 Minuten, geht er dann erst richtig los. Also dann geht so der Kern der Handlung erst richtig los, weil dann kommt der große Konflikt auf mit Mr. Ears und da passiert in kurzer Zeit unglaublich viel.
Ja.
Reichtümer werden vererbt und weitergegeben. Bürokratie kommt noch ins Spiel.
Korruption.
Korruption, genau. Es gibt noch eine Schlägerei. Und
Verfolgungsjagd.
Ja, genau. Sie nehmen Abschied am Grab hier von Matto und das Militär grätscht noch rein auf den letzten Metern. Das ist also wirklich unglaublich viel. Wohingegen eben der Film bis dahin auf sehr sympathische Art und Weise komplett meandert hat. Also einfach so, wir machen mal dies, ach komm, wir haben es nicht eilig, ein bisschen hier noch und da, komm, machen wir noch hier einen kleinen Nebenhandlungsstrang, der nirgendwo hinführt. Egal, es geht ja einfach nur so um die charmante Szenerie und die Figuren. Und ich finde das vollkommen fein. Also genau wie du, ich bin vollkommen fein damit. Ich bin dir auch recht dankbar, echt ehrlich gesagt, für die Auswahl. Weil ich habe mit den späteren Hill Spencer Filmen so ein bisschen mein Beef, weil die für mich immer wirken wie auf Autopilot. Da ist eben wirklich nur noch jemand, der hält die Kamera drauf, wie sie ein paar Sprüche machen und dann folgt die nächste Klopperei, die in der Regel auch nicht enden will. Die gehen dann auch meistens 5 bis 10 Minuten länger, als sie sollten, für meinen Geschmack. Ich weiß, ich gehöre jetzt aber auch nicht zum Spencer Hill Hardcore-Fandom. Und hier habe ich eben das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, jetzt mal so abseits von dramaturgischen, also erzählerischen Schwächen, das hier ist ein echter Film. Er hat ein gutes Editing, ein gutes Tempo. Ich habe das Gefühl, er hat genug ernsthafte Szenen. Die Inszenierung ist wirklich sauber. Die Stunts sehen auch einigermaßen gut aus. Also nicht nur die Kloppereien, sondern eben auch die Flugzeugszenen. Also es sieht einfach alles aus wie ein richtiger, hochwertiger Film. Und man hat sich da einfach noch ein bisschen mehr Mühe gegeben als in späteren Jahren.
Ja, wobei es natürlich interessant ist, rauszufinden, was spätere Jahre sind. Ich glaube, wir haben über das Krokodil in Sanierfeld ja schon mal gesprochen. Und ich persönlich glaube, dass das der letzte große Film von ihnen war.
Ich sag mal, Beginn mit den 80ern.
Ja, genau.
Rio, Miami Cops.
Genau.
Da wurde es dann eben richtig übel.
Ja, aber das war ja schon Mitte der 80er.
Ja, das stimmt. Ja. Miami Cops war sehr spät,
Richtig,
dann
genau.
Dann Rio.
Ja. Genau. Also wie hat der andere, der zur Auswahl stand, Dune Buggy.
Sag's nicht so häufig sozusagen, Leute, wieso habt ihr nicht den gemacht?
Ich würde sagen, der ist ja auch nur 2 Jahre später gedreht. Richtig. Und das wird natürlich interessant werden, ob der da auch noch mithalten kann. Ich glaube, der wird ja wirklich ganz dolle geliebt.
Ja, wobei man ihr auch nochmal ergänzen sollte, jetzt auch nochmal im Vergleich zu den späteren Streifen, waren die hier schon ultra populär. Also die späteren waren auch noch sehr beliebt, aber so auf dem Level, auf dem Spencer und Hill hier operiert haben, Anfang der 70er, da sind sie, glaube ich, nie mehr wieder hingekommen. Also vier Vorziffern Halleluja kam 72 ins Kino, hatte 11,3 Millionen Zuschauer.
Innen. Wow.
Das muss man sich mal klar machen, was das heißt. Es ist unfassbar viel. Und der hier kam eben auch ein Jahr nach dem italienischen Kinostart ins Kino 73 und hatte immer noch 6,5 Millionen. Auch noch immer wahnsinnig viel. Aber es wurde weniger dann schon. Also das hier war schon so der absolute Peak. Und dann möchte ich nicht sagen, ging es bergab, weil irgendwie 4-5 Millionen sind immer noch viel. Aber das hier ist Peak Hill und Spencer, zumindest was ihre Popularität betrifft.
Ja. Wobei ich ja immer das Gefühl habe, dass Bud Spencer seine Popularität noch ein bisschen weiter ziehen konnte, zumindest hier in Deutschland. Dass ihm noch, sagen wir mal, seine Solo-Ausritte auch immer noch sehr gutiert wurden, während Terence Hill sich halt deutlich schwerer alleine tat. Nicht, dass er nichts gemacht hätte, aber ich kenne so viele Leute, die halt irgendwie vor allem halt Bud Spencer glorifizieren, weniger eben Hill. Wobei ich fand halt,
mein Name ist Nobody ist toll.
Mein Name ist Nobody ist richtig super gut, aber das, was als zweiter Film hier so lange rauskam, eben dann auch nicht
mehr. Nobody ist der größte,
genau. Keiner haut wie Don Camillo oder so eine Sachen.
Ja.
Braucht, glaube ich, auch wirklich kein Mensch oder seinen Lucky Luke.
Okay, aber das war ja viele Jahre später.
Richtig, aber ich meine eben Bud Spencers Karriere, wir haben hier den Bomber hatten wir schon mal gesprochen. Nee, wir hatten über sie nannten ihn Mücke gesprochen.
Ja, richtig. Genau. Ich habe noch eine wahrscheinlich nicht gerechtfertigte mittelgroße Liebe, aber eben auch nur rückblickend auf meine Kindheit für der Supercop.
Klar.
Der hat auch einen tollen Oliver Ollins Song, der einem nie mehr aus dem Kopf geht. Aber ich möchte es auch nicht wagen und den Film nochmal angucken, weil ich glaube, er würde sehr verlieren.
Möglich. Ja, möglich. Aber es ist natürlich so, und ich finde das auch ganz super, dass eben jetzt bei 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, übrigens zu Englisch, più forte ragazzi, also härter oder stärker oder so Jungs, was ich irgendwie auch also sagen wir mal so als Ansage für den Film gar nicht schlecht finde. Mhm. Weil er eben auch keine Aussage hat. Ne? Also er bezieht sich halt mehr auf die beiden Hauptdarsteller beziehungsweise ihre beiden Rollen, als dass er irgendetwas über die vermeintliche Story sagt. Dass
ja, ich wollte gerade sagen, der deutsche Titel verspricht einfach zu viel Handlung.
Richtig, aber andererseits, meine Himmelhunde, das haut ja schon hin. Ich meine, immerhin geht es darum, dass sie halt einen Großteil des Films überfliegen. Manchmal, zwischendurch.
Ja, aber sagen wir mal so, sie müssen niemals Abbitte leisten für das, was sie da tun. Also verbrecherisches. Deswegen ist es so ein bisschen, es verspricht eben etwas. Ja. Das mit den Himmelhunden finde ich toll. Auf dem Weg zur Hölle ist für mich ein bisschen fragwürdig inhaltlich.
Ja, natürlich. Aber
ein sehr charmanter Film. Ich mag ihn sehr. Ich hatte jetzt auch Spaß daran.
Ja, ich wollte sagen, was ich hier eben auch so stark finde in dem Film, ist, dass man die sehr unterschiedliche Körperlichkeit von Terence Hill und Bud Spencer sehr, sehr gut in Szene setzt. Hm. Spencer war halt noch nicht ganz so fett, sagen wir es einfach deutlich. Ja. Er steht sehr im Raum, hat ein sehr, sehr breites Kreuz und er ist so, ne, gut dabei, aber er sieht erstaunlich durchtrainiert aus und er muss auch nicht die ganze Zeit irgendwie nur müde rumstehen und sich langweilen, bis er jemandem auf die Glocke gibt, sondern er darf eben auch tatsächlich was mit seiner physischen Präsenz anfangen. Das finde ich eben sehr, das sieht sehr, sehr gut aus, wenn er das macht. Und gleichzeitig haben sie aber eben, sagen wir, das Spindelige und sehr, sehr, sehr schnelle von Terence Hill da eben auch immer noch sehr, sehr schön drin, dass er eben so ein paar Verrenkungen machen kann, wenn er sich irgendwie ins Flugzeugcockpit schwingt, aber eben sehr schnell ausweicht, wenn er sich mit anderen Leuten prügelt. Und es ist ein sehr, sehr schöner Kontrast, der hier eben, ich meine, ich weiß, dass sie es in den späteren Filmen ja auch immer und immer wieder darauf haben angelegt, aber ich habe so das Gefühl, hier funktioniert das so gut.
Ja, es wird in homöopathischen Dosen eingesetzt und es ist sehr, sehr treffsicher, ist mir auch aufgefallen. Also es überstrapaziert nicht meine Geduld. Wie gesagt, also in späteren Filmen geht mir das dann oft auch schon gehörig auf den Senkel, aber ich sag's gerne zum dritten oder zum fünften Mal, ich bin eben auch kein Hardcore-Spencer-Hill-Fan und deswegen ist dieses Ganze, die obligatorische Bodenfress-Szene, die obligatorische Du-fette-Sau-Szene, die obligatorische Spencer hat keinen Bock zu kämpfen, aber macht dann eben doch zehnmal den Dampfhammer, weil das Publikum will das so. Dass das hier fehlt, also es fehlt nicht komplett, es wird auch hier gegessen, es wird auch hier auf Spencers Körperlichkeit Bezug genommen, wobei ich finde eben, wie du schon richtig sagst, er ist nicht so korpulent wie in späteren Jahren und deswegen sind eben Sprüche wie, ach, jetzt würde ich hier gerne mittanzen, wenn ich nicht so verdammt fett wäre, so leicht irritierend, weil ich denke, ja, also
eigentlich nicht, ja, ne?
Du hast vielleicht 10, 15 Kilo zu viel, aber meine Güte, also was heißt zu viel? In der Zeit, also Anfang der 70er, da galten eben auch noch andere Maßstäbe für eine gesunde männliche Körperlichkeit. Also ich muss mal sagen, er sieht schon einigermaßen fit aus für seine gut 40 Jahre, die er da ist.
Ja.
Ich will damit sagen, hier ist das genau in der richtigen Dosis. Also ich habe das Gefühl, hier ist alles richtig. Hier merkt man eben auch noch einen richtigen Film im Hintergrund. Und trotzdem kriegst du all das, was du von Spencer Hill Filmen erwartest. Ich glaube, für Menschen, die wirklich nur auf die saublöden Gags und gerade so körperliche Slapstick-Einlagen stehen und Prügeleien, ist das hier ein bisschen wenig, kann ich mir vorstellen. Weil die Prügelszenen sind eben 2-3 Minuten lang und eben nicht 10-15 Minuten lang.
Korrekt.
Aber ich mag das ja tatsächlich, weil ich an der Szenerie, an den Lokalitäten, wo sie eben drehen, an den Nebenfiguren, an den lustigen Dialogen viel, viel mehr Freude habe, als ehrlich gesagt an der Action. Und wie gesagt, der Film sieht dabei eben auch noch fantastisch aus, finde ich.
Und die Dialoge, die Rainer Brandt hier reingeschrieben hat, sind nicht komplett überkandidelt.
Sie sind überwiegend gut, ja.
Ja. Also er hat ein oder zwei Aussetzer.
Ja, das finde ich
auch. Und manchmal, es gab natürlich auch ein, zwei Szenen, wo er jemanden hat was sagen lassen, obwohl sich der Mund nicht bewegt. Aber es fällt nicht unangenehm auf. Also es fühlt sich natürlich an. Es fühlt sich auch an, als hätte da jemand Freude daran, eben diese Sachen zu schreiben und nicht, ach, was kann ich mir jetzt noch aus den Fingern saugen, was Leute gerne hören wollen oder so.
Es untergräbt vielleicht manchmal ein bisschen die Ernsthaftigkeit mancher Szenen, weil es gibt zwar wirklich ernsthafte Momente und dann macht eben Terence Hill trotzdem lustigen Spruch, obwohl er gerade, oder ist es Spencer, der diesen quasi sterbenden oder todkranken Mann da transportiert in seinem Flugzeug? Es ist Spencer und da kommt dann immer noch ein blöder Spruch und ich denke mir, würde ich hier einfach den Ton abdrehen, wäre die Szene hochdramatisch.
Ja, wobei ich aber auch da, das kann ich ja vielleicht an der Stelle kurz erzählen, ich habe den Film mit meiner Tochter zusammen geguckt. Das war ihr erster Bud Spencer und Terence Hill Film. Und eigentlich wollte sie auch gar nicht so richtig. Ich habe sie nicht gezwungen. Nein, ich habe sie nicht gezwungen. Aber ich habe ihr erzählt, dass eben also meine persönliche Historie, die ich glaube ich auch schon ein oder zweimal zum Besten gegeben habe, war ja eben nun mal, mein Vater ist ein großer Fan gewesen. Mein Bruder eben auch. Und mein Bruder, der etwas älter ist als ich, ist mit meinem Vater, soweit ich mich entsinne zumindest, auch gerne mal in die Kinofilme gegangen, ins Kino. Und ich war zu klein und durfte nicht. Und entsprechend war das natürlich eine ganz, ganz große Sache, als sowas dann mal irgendwann im Fernsehen lief und ich es dann eben auch gucken durfte, vorzugsweise mit meinem Vater und meinem Bruder. So, und das erzählte ich eben meiner Tochter auch, dass das eben etwas ist, was eben, ja, lange, lange her, aber irgendwie so ein bisschen Familientradition. Und dann hat sie gesagt, naja gut, okay, dann guckt sie mal mit rein und also wenn es ihr nicht passt, dann machen wir halt wieder aus. Aber sie hing da auch eisern dran und ja. Und fand das auch alles durchaus spannend, interessant. Sie hat sogar ein paar Mal gelacht, also offenkundig funktionieren bestimmte Sachen noch ganz gut. Sie fand vor allem Bud Spencers Notruf-Gejaule sehr, sehr komisch. Die ist 10, was soll's. Aber
ja, das ist wunderbar.
Genau, und hat auch eben, sagen wir mal, empathisch auf Mattos Tod reagiert und so und auf die Ungerechtigkeit, dass sie jetzt die Smaragdmine nicht haben und so. Also ich hatte schon so das Gefühl, das Ding funktioniert noch. Also zumindest in einem bestimmten Alter. und mit zumindest einem Grundinteresse oder sowas. Genau, jedenfalls find ich eben diesen Film ausgewählt zu haben als ersten Spencer Hill Film. Ich möchte mir da einfach mal krachend auf die Schulter schlagen.
Okay.
Ich glaube, ich hätte schlechtere Filme wählen können, um meiner Tochter die beiden zu zeigen.
Ja. Wir haben in letzter Zeit, ich glaube, so viel aus dem Nähkästchen kann man ja mal verraten, des Öfteren auch über, so, sagen wir mal so, die filmische Prägung unseres Nachwuchses, unserer jeweiligen Nachwüchse, nennt man das so, gesprochen und uns auch gefragt, wie reagieren die darauf auf Filme, die wir eben früher gesehen haben, aber eben auch noch in der Chronologie unseres eigenen Lebens relativ nah waren an unserer eigenen Lebenszeit. Also, wenn wir so einen Spencer Hill-Film gesehen haben von Anfang der 70er, das war ja erst Anfang, Mitte der 80er in aller Regel und deswegen einfach zeitlich nicht so weit entrückt, wohingegen natürlich, wenn da ein heutiger 10-Jähriger, 11-Jähriger, 12-Jähriger draufblickt, das ist ja eben für die, muss das wie aus einer völlig anderen Welt wirken, weil die Filme 50 Jahre plus alt sind. Mhm. Also, und der hier ist ja auch wirklich auch ganz schön alt. Es ist jetzt kein Western, also es ist jetzt kein, sagen wir mal, kein Period-Setting, man heißt irgendwie noch weiter in der Vergangenheit spielend, aber natürlich auch eine Welt, die so relativ archaisch ist mit bestimmten Männer- und Frauenbildern und Rollenbildern und Klischees, die natürlich meilenweit weg ist von der Lebenserfahrung heutiger junger Kinder und Jugendlicher. Und deswegen finde ich es jetzt eben ganz, ganz spannend, die derzeitige Zeit, also gerade auch, weil unser Nachwuchs jetzt eben das Alter kommt, wo man mal eben auch mal erwachsenere Stoffe mit ihnen gucken kann, wie die darauf reagieren. Also ich bin gespannt, was da noch kommt und wir sollten hier und da auch vielleicht mal solche Erfahrungen dann auch in dieses Podcast-Format reintragen.
Ja.
Weil ich bin immer ganz erstaunt darüber, was eben mein Sohn anspricht und was eben auch manchmal überhaupt nicht. Wie er zum Beispiel gerade auch sehr Special-Effects-lastige Streifen reagiert oder auf Sachen, die bestimmte Arten von Rollenbildern und Klischees porträtieren, die einfach nach heutigen Maßstäben unzeitgemäß sind.
Ja.
Und ich muss sagen, in den meisten Fällen reagiert er gar nicht drauf und fragt dann einfach, wann kommt die nächste Action-Szene oder es wird gerade ein bisschen langweilig und haha, das war lustig, aber spannendes Ding.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja mich ein bisschen gefragt, ob ihr die Prügelszenen vielleicht zu viel sind, aber erstens, du hast es ja schon gesagt, so viele sind es ja gar nicht. Zweitens, sie sind relativ plausibel in der Story verankert und nicht einfach nur, weil eine Viertelstunde ist rum, jetzt muss wieder einer eins auf die Fresse kriegen. Und sie sind cartoonig genug.
Ja.
Sind nicht komplett Tom und Jerry.
Ja.
Aber es ist, ja, ich glaube, der Film funktioniert tatsächlich dahingehend sehr, sehr gut, wenn man halt noch gar nichts von den beiden kennt.
Was ich ganz niedlich fand hier, ist, dass der Film oder Giuseppe Colizzi beziehungsweise seine Drehbuchautoren sich so ein bisschen in die Idee verliebt haben, dass Menschen für den humoristischen Effekt die Hosen runterrutschen.
Ja.
Weil ich glaube, wir haben 3 oder 4 die Hose rutschen runter Szene. Und ich muss sagen, ich fand es einmal okay, aber im zweiten Mal wunderte ich mich schon ein bisschen. Und als dann zum dritten Mal irgendjemand die Hose runterrutscht mit so einem Geräusch, dachte ich mir, das ist merkwürdig.
Ja.
Weil der Film scheint nicht auf so vordergründigen Slapstick aus in den allermeisten Szenen.
Ja.
Aber naja, ich meine, vielleicht ist es auch so ein Ritual der Entmannung für diese wirklich? Figuren, dass eben Terence Hill sagt, hier, wenn du beim Trickbillard gegen mich verlierst, dann ziehst du dir die Hose vor mir aus oder ja. Was ist ich hier, wenn er diese Klopperei da hat mit Naso, also Riccardo Pizzuti, dann rutscht ihm auch zum großen Finale da die Hose runter und er stolpert noch einmal irgendwie über seine eigenen Füße. Vielleicht ist das irgendwie auch so ein Ding, so von wegen, jetzt habe ich es dir gezeigt. Alles, was bis dahin geschehen ist, tut die Bene, aber das ist hier so. Das Pünktchen auf dem I.
Ja.
Die Kirsche auf der Sahne, dass dir zum Abschluss auf die Hose runterrutscht.
Das kann ja durchaus sein.
Jetzt habe ich meine Männlichkeit unter Beweis gestellt. Ich sage das auch mit großem Wohlwollen, ehrlich gesagt. Also ich werde jetzt hier nicht anfangen als der große Kulturkritiker anno 2024 und sagen, ist doch alles hier. Nein, ist fein. Ich bin total fein damit. Der Film ist auch relativ schwach, muss ich sagen, an Momenten oder Sprüchen, bei denen ich dachte, eieieiei. Also, und was da ist, ja, gut. Man muss sagen, Frauenfiguren in diesem Film, schwierig.
Ja, also
komm,
ich meine.
Her, Puppe.
Ja, es gibt ja auch gar nicht so wahnsinnig viele, ne? Es gibt die Blumenverkäuferin da, die einmal ganz kurz auftaucht.
Genau, eigentlich nur die,
und dann,
bei denen Hill seine Virilität beweisen darf.
Genau, und dann gibt es eigentlich nur
die Dame in der Bar.
Ja, und die 15 Kinder des, also
genau,
die,
Anita, die Kleine.
Die, ja. Die Töchter des von Saluts Bruder, ja, genau.
Und zwei erwachsene Frauenrollen, glaube ich, mit Momenten, in denen sie sprechen und eigentlich nur, um auf Hills Geflirte zu reagieren. Mit bring mir ein Küsschen und ein Bier. Haha, das Bier kannst du sofort haben. Das Küsschen gibt's später. und danach hat sie lieber was gesagt. Danach darf sie noch ein bisschen tanzen.
Ja.
Spencer darf sagen, ich würde ja gerne mittanzen, aber ich bin zu fett.
Ja,
das war's. So ein bisschen Lokalkolorit, ne? Im Kolumbien.
Wobei, davon hat der Film natürlich auch eine ganze Menge.
Also ich finde das auch ganz süß.
Sie haben ja tatsächlich eben in Südamerika gedreht und haben dadurch auch ein paar sehr, sehr hübsche Luftaufnahmen und das ist, steht dem Film sehr, sehr gut zu Angesicht. Aber es ist eben auch ganz, ganz hübsch, was man eben so von den Straßen sieht und all diese ganzen Sachen. Also das Ding sieht, ich möchte nicht sagen nach Geld aus, aber es sieht nicht aus, als hätten sie sich darum bemüht, halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in der Nebenecke von einer Chinichita zu drehen und zu sagen, so, das ist jetzt im Übrigen Mexiko. Oder sowas.
Ich habe mich hier und da gefragt, wirklich bei allem Respekt und Anerkennung für Rainer Brandt Synchron-Drehbuchleistung und auch als Sprecher, wenn nicht hier, dann woanders. Aber hier war eben Drehbuchautor der Synchronfassung und macht eben die Sache auch gut. Und er ist ja auch jemand, der maßgeblich zum Erfolg dieser Hill-Spencer-Streifen in den frühen 70ern bis frühen 80ern beigetragen hat. Daher alles gut, auch hier tut die Bene. Aber es gibt so zwei, drei Momente, in denen ganz offensichtlich ist, dass die in der deutschsprachigen Sprachfassung nicht Dinge sagen, die im Original gesagt werden. Und ich habe einfach so aus einer Neugier heraus mich schon, ich hätte einfach schon gern gewusst, die italienische Fassung oder die englischsprachige Stadt bin ich zur Verfügung, was die da sagen.
Ja.
Wenn er zum Beispiel an diesem Rinnsal von Fluss kniet und dann hier ihm dieser eine Smaragdschiffer sagt, nee, geh da mal nicht hin, das ist voller Piranhas. Und dann trinkt er eben nicht, denke ich mir, nee, das wird er nicht im Original gesagt haben, weil das Wasser ist 3 Zentimeter tief und natürlich kann man das trinken. Ja. Außer da hat ein Piranha reingepisst und er will irgendwie die Piranha-Pisse nicht trinken oder ich weiß es nicht, aber es ergibt keinen Sinn. So von wegen, kommt dem Wasser nicht zu nahe, da sind Piranhas drin, weil es ja wirklich einfach extrem flach ist.
Tja, wieder Witz, aber ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein bisschen Foreshadowing sein soll. Weil sie ja später dann Mr. Ears und seine Helfershelfer auf dem Kanu aussetzen.
Richtig.
Und wieder von Piranhas reden. Und dann eben sagen, irgendwie, die sind, wie war das irgendwie, die sind so ausgehungert mit einem, die reißen dir mit einem Biss irgendwie die Hand ab.
Ja.
Und das nächste Mal, wenn wir Mr. Ears sehen, hat er halt irgendwie so eine künstliche Hand. Vielleicht wollten sie das schon mal irgendwie, aber. Ich habe auch drüber nachgedacht, deswegen so.
die körperlichen Leiden von Mr. Ears hier für numeristischen Effekt einzusetzen, fand ich auch ehrlich gesagt ganz gelungen. Und ich habe ein sehr großes Bewusstsein für die Leiden von Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Aber in dem Fall hier war es tatsächlich sehr, sehr gelungen. Wobei sie diese ganze Sache mit der Gehörlosigkeit ein bisschen überstrapaziert haben auf den letzten Metern. Also, dass er eben nichts von einer Klopperei mitkriegt, Mr. Ears, die unmittelbar vor ihm stattfindet. Aber es ist immer eine Idee. Und ich habe eben, das wusste ich eben an einem Film zu schätzen, da steckt offenbar wirklich, wie du schon sagst, Budget hinter, da stehen Ideen hinter, da steht auch der absolute Wille hinter, das Ganze schick zu inszenieren und nicht einfach nur die Kamera drauf zu halten, wie Spencer Hill ihr Ding machen. Auf einer Story-Ebene, nun ja, aber alles andere an dem Film, also ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt, komplett leere Kalorien, bis auf den Tod von Matto, der wirklich Ich wusste nicht bei der Szene mit dem, mit seinem Grabmal und dem Hund, ob ich da lachen oder weinen sollte, weil es ist natürlich schon kurios, möchte ich mal sagen.
Es ist kurios, so, das finde ich gut, ja.
Genau, es ist nicht haha lustig, aber es ist natürlich schon eine Absurdität.
Ja.
Und trotzdem fand ich es merkwürdig berührend, die beiden da zu sehen in Stein gemeißelt.
Ja, ja. Ich muss sagen, also du hattest vorhin gesagt, es ist kein Western, also kein Period Piece, aber eben ja Abenteuer und Männlichkeit und all das. Stimmt auch, aber ich habe so das Gefühl, rein von der Handlung, wenn man sie so nennen möchte, hat das eben schon sehr viel von auch einfach klassischen Western-Stoffen.
Ja, das stimmt.
Hier ist natürlich, hier sind es halt Diamantenschürfer und es geht um eine Smaragdmine letztendlich.
Ja, sehr richtig.
Absolut, aber rein theoretisch hätte man das eben auch irgendwie 100 Jahre nach hinten verschieben können, um dann eben, weiß ich, eine Goldader oder sowas draus zu machen.
Ja,
Gold Rush und all absolut. Das. Ne? Und weil es ist natürlich so, wir sehen Plata und Salut die ganze Zeit in ihren recht rotzigen, durchgeschwitzten Klamotten, vor allem wenn sie da halt im Dschungel rumhängen die ganze Zeit. Und dann stehen sie eben vor Mattos Denkmal, das eben sehr over the top ist. Und sie haben selber diese fast schon clownesken 70er Jahre Plastikanzüge, bei denen man halt auch merkt, offenkundig, also die, ja, sie haben offenkundig jetzt Geld, weil Matto es ihnen halt vererbt hat, aber eigentlich wissen sie davon, damit nichts anzufangen, weil sie den Stil dafür einfach gar nicht haben.
Mhm.
Und ich glaube, so eine ähnliche Szene könnte man eben dann auch in einem Film haben, in dem sie halt die ganze Zeit immer nur in ihrem Trenchcoat rumrennen oder in ihrer mit Hosenträgern über ihrer Unterwäsche, ihrer langen, und um sie dann halt in so einem Frack mit Monokel und Zylinder oder sowas hinzustellen. Also ich habe das Gefühl, der Film funktioniert halt, oder würde ihm auch funktionieren, wenn es ein Period Piece wäre.
Ja, absolut. Ich habe mich auch vorhin schon dabei ertappt, wie ich fast gesagt hätte, und dann kommen sie im kolumbianischen Dschungel bei den Goldschürfern an und da bin ich dann auch schnell verbessert mit, ach ja, es stimmt ja, Smaragde, es geht ja um was völlig anderes. Aber du hast vollkommen recht, ja. Könnte genauso gut in der Westernstadt alles spielen. Und wie gesagt, es sind all die Anzeichen dafür drin, bereits hier in diesem Film enthalten, der noch so am Anfang, aber eben auch gleichzeitig Höhepunkt der Hill-Spencer-Welle stand, die dann in späteren Streifen inflationär häufig und auch oft in überstrapazierter Art und Weise auftreten, wie zum Beispiel eben, dass du bereits auch gerade die Klamotten erwähnt und dass ich eben hier Hill in einer Szene dann schick machen kann und einen Anzug tragen darf und auch damit mit so Kostümierung und aha, die sehen ja lustig aus, weil sie tragen etwas, was komplett untypisch für sie ist. Das ist ja auch etwas, was so ein humoristisches
Ding,
was dann eben auch später immer und immer wieder eingesetzt wird. Genau. Aber hier, wie gesagt, in genau der richtigen Dosis, hier fand ich es wirklich charmant und muss auch dazu sagen, also neidlos anerkennen, Terence Hill sieht fantastisch aus in diesem Anzug.
Ja. Also und ich glaube, meine Tochter hat sich schockverliebt in seine blauen Augen. Sie meinte, der trägt doch Kontaktlinsen, meinte sie.
Ja.
Aber genau, natürlich. Und auch so, weiß ich, dieses, auch so ein klassisches Ding, dass irgendwie alle Kinder sofort irgendwie in Bud Spencers Arme rennen.
Ja.
Und so, aber auch davon haben wir halt hier nur sehr bedingt Szenen und das reicht auch, ne? Also er muss nicht 20 Mal irgendwie sein Liedchen trällern mit den Einheimischen oder sowas und naja.
Ja,
genau, es funktioniert tatsächlich, ja, das ist ja gut.
Es funktioniert erstaunlicherweise fast alles tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, woran es lag in späteren Jahren, wir werden sicher auch noch zwei, drei Mal in unserer hoffentlich noch langlebigen Podcast-Geschichte über Spencer Hill-Produktionen sprechen, aber ich frage mich wirklich, an welchem Punkt es umgekippt ist. Ich glaube, den Film haben wir noch nicht genau gefunden, an dem man sagen kann, okay, und das war's jetzt und da ist ein bisschen zu viel. Und vor allem die Frage beantworten können, woran lag's denn genau? Wurden die Regisseure faul? Wurden die Drehbücher schlechter? Haben vielleicht auch Hill und Spencer zu viel Einfluss gehabt auf die Art und Weise, wie sie ihre Figuren stricken? Konnte dann eben auch Spencer in späteren Filmen dann genau seine Liedchen zum Besten geben, weil er gesagt hat, übrigens, ich kann auch singen und ich würde dann gerne doch irgendwie eine fünfminütige Musical-Nummer haben in meinem nächsten Film.
Ja.
Das kommt doch, aber dann ein andermal.
Ich denke auch.
Auch hier, Flying Through the Air Song. Vollkommen zu Recht hast du gesagt, wird 15 Mal wieder aufgegriffen und angespielt und ich muss sagen, funktioniert merkwürdigerweise. Es ist ein nervtötender Ohrwurm, aber während ich den Film guckte, hatte ich ihn nicht über.
Absolut richtig. Ich mag die Oliver Onions Sachen grundsätzlich eigentlich ganz gerne. Also mehr so vielleicht im Hintergrund oder sowas, also aber sie sind eben aber auch so ein integraler Bestandteil gerade jener Phase von Spencer und Hill Filmen. Und genau was du sagst, mir ging er auch nicht auf den Keks, während der Film lief. Ich finde es ein bisschen anstrengend, dass ich ihn jetzt Tage später immer noch nicht aus dem Ohr kriege.
Ja, diese Woche war auch für mich relativ hart. Wir haben West Side Story am Sonntag geguckt und die sind hier am Montag. Und jetzt habe ich gerade so ein...
Das ist ein Medley im Kopf.
Flying through the in Amerika. Das ist irgendwie sowas gerade im Kopf.
Auch sehr schön. Das ist furchtbar. Da kannst du froh sein, dass du noch Annie geguckt hast oder sowas.
Nee, würde ich nicht tun.
Ja, ernsthafterweise, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber als wir letztens über Serial Mom gesprochen haben, habe ich mir ganz kurz überlegt, warum mal Annie?
Nein,
vermute ich nicht. Obwohl Tim Curry drin ist.
Ja. Es ist eine sehr Popsong-lastige Woche für mich gewesen. Ich war gestern im Kino in All of Us Strangers und der ist komplett vertot mit Frankie Goes to Hollywood, Pet Shop Boys und all dem, was Anfang Mitte der 80er in der schwulen Szene in war. Und das ist alles jetzt gerade in meinem Kopf.
So. Was ist denn sonst noch so in deinem Kopf?
Midnight Run, aber vor allem Alina Fox, an die denke ich fast täglich, weil ich muss mir immer neue Mittel und Wege überlegen, wie ich diesen Werbebreak anmoderiere und mir fällt einfach nichts mehr ein. Nach
das so ist aber
langer Zeit und vielen Jahren. Aber wie geht's denn deiner Comic-Heldin?
Ach, soweit eigentlich ganz gut. Habe gerade eine neue Geschichte fertig gemacht, die im späteren Verlauf des Jahres erscheinen wird. Da bin ich sehr stolz und happy drauf und hoffe, dass das ganz viele Leute vor die Nase bekommen und lesen werden. Bis dahin gibt's aber natürlich noch die ganzen alten Sachen, die man immer noch lesen kann. Und bestellen kann man sie auf alinafox.de. Das ist dann nämlich auch meine Webseite, auf der es eben diesen Shop gibt, in dem die Hefte sind. Und in diesem Jahr wird es auch wieder die Sammelbände geben. Das muss ich dann wohl tun. Hörspiele kann man natürlich auch kaufen. Da muss man nicht mal mehr lesen. Da kann man sich erzählen lassen. Und die Arbeit habe eigentlich nur ich, ne? Weil ich muss dann ja auch noch zeichnen, weil jeder, der was bestellt, kriegt von mir auch was gezeichnet. Meinen Namen muss ich auch noch schreiben vorne drauf, weil das auch häufig gewünscht wird. Und ich muss es auch noch höchstpersönlich zur Post bringen und verschicken. Aber ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich mich immer sehr freue, wenn man meine Arbeit unterstützt.
Darüber freue ich mich auch. Und danke an alle Menschen, die Daniel unterstützen und danke an alle Menschen, die uns unterstützen. Das Bahnhofskino, das kann man unter anderem tun unter patreon.com/Bahnhofskino. Kann man aber ehrlich gesagt auch tun, wenn man uns einfach mal eine nette Rezension bei Apple Podcasts oder ein paar Sternchen bei Spotify hinterlässt und ein paar nette Worte äußert in einem sozialen Netzwerk seiner, eurer, ihrer Wahl und einfach sagt, hier, hört mal im Bahnhofskino rein. Also wir leben ja tatsächlich vom Zuspruch und von der Weiterempfehlung unserer ZuhörerInnen und darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr gerne mehr Bahnhofskino wollt, patreon.com/Bahnhofskino, wie gesagt, Zugriff auf unser ganzes Archiv. Es gibt noch einen Discord-Chat, der ist munter, bunt und lustig und unter anderem verantwortlich für einen unserer Wunschfilme, über die wir nächste Woche sprechen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Des Weiteren gibt es Bonusfolgen und jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab und das gute Gefühl, etwas Richtiges getan zu haben. Nämlich den unabhängigen Filmdiskurs gefördert zu haben. So, das soll es gewesen sein.
Sehr schön.
Midnight Run. Fünf Tage bis Mitternacht.
Ja.
Oh, ich hatte richtig Lust auf diesen Film.
Das finde ich spannend, weil schon 100.000 Mal erwähnt.
Ja.
Und zigfach vorgenommen. Aber jetzt ist es endlich soweit.
Ja, der schwirrt schon ewig bei uns rum. Und es gibt leider, was heißt leider, es gibt unzählige Body-Action-Comedies, gerade aus Hollywood in den 80ern, frühen 90er Jahren. Und da fällt die Wahl eben manchmal schwer, beziehungsweise die Wahl ist so groß, dass sie eben bis dato immer auf etwas anderes fiel. Und wir dann gesagt haben, ach komm, dann eben nur 48 Stunden oder Lethal Weapon oder irgendwas anderes. Und jetzt sind wir aber hier bei Midnight Run.
Ja.
Den ich persönlich für ein absolutes Highlight in diesem Subgenre des Action-Comedy-Films, also was ja auch wiederum ein Subgenre das ist, das Whatever-Films, keine Ahnung. Es war eine gute Zeit, möchte ich sagen.
Ich glaube auch, ja. Und ich glaube, alle Beteiligten hatten auch eine gute Zeit und das sieht man dem Film eben auch an. Ja. Dass eben wirklich, also nicht nur in den Hauptrollen Robert De Niro und Charles Grodin, die super sind, aber auch Jafet Koto hat einen Spaß, habe ich das Gefühl. Joe Pantoliano ist großartigst. Dennis Farina hat ein bisschen wenig zu tun, finde ich. Macht aber auch nichts. Ich mag ihn sowieso nicht.
Die Rolle oder ihr als Schauspieler?
Da er meistens genau diese Rolle spielt, ja, fällt es mir schwer, das irgendwie auseinanderzuhalten. Aber seit Get Shorty mag ich ihn ehrlicherweise nicht wirklich. Ich mag,
okay.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich mag ihn einfach nicht sehen. Aber muss natürlich neidlos zugestehen, dass er einfach hervorragend ist in diesen Rollen, die er spielt. Weil ja, auch ein Jimmy Serrano mag ich eigentlich nicht sehen.
Ja.
Die Rolle, die er spielt.
Er ist ja auch kein wirklicher Schauspieler im eigentlichen Sinne. Ich glaube, also soweit ich weiß, hat er keine Schauspielausbildung. Er ist ein ehemaliger Cop, der eben vor allem als Berater am Set war von frühen Michael Mann-Produktionen. Und Michael Mann hat ihn dann eben auch in kleinere Nebenrollen Miami Vice besetzt und dann später auch in Crime Story in der Hauptrolle, also die Serie, die er produziert hat, ich glaube, nach Miami Vice. Und also hat im Grunde auch seine ganze Karriere Michael Mann zu verdanken.
Ja.
Er ist aber eben auch kein klassisch ausgebildeter Schauspieler, weswegen er mehr oder weniger immer diese Rolle spielt. Manchmal ist er eben auf der guten Seite des Gesetzes und manchmal eben ein krimineller Gegenspieler der Cops, aber typmäßig plus minus immer das Gleiche.
Ja. Das Gefühl habe ich auch. Aber wie gesagt, also, aber auch hier funktioniert es, weil er eben auch in homöopathischen Dosen eingesetzt wird. Bis zum Ende. Ansonsten ist es halt größtenteils halt die De Niro und Grodin Show. Und die beiden funktionieren so hervorragend zusammen. Es ist eine wahre Freude, den beiden zuzugucken. Es ist echt toll. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, beide spielen so ein bisschen gegen die. Beide machen schon das, was man von ihnen gewohnt ist, in irgendeiner Form, aber trotzdem spielen sie gegen ihr Image an. Fand ich ganz spannend, weil ich meine, De Niro ist natürlich meistens halt der harte Hund und so, aber er ist halt, ich habe das Gefühl, hier deutlich zugänglicher alles in allem.
Ja.
Weniger verschlossen und psychopathisch, sondern mehr so, also ich finde ihn halt sehr sympathisch und man kann halt so mitleiden. Man sieht die Fehler, die er gemacht hat oder während des Films macht und find's halt so schade, weil man ihm was Besseres gönnt. Und Grodin ist halt eine Nervensäge, aber er ist nicht albern und er ist so herrlich zurückgenommen, finde ich. Also es ist das zusammen. Ich finde es so toll, hier zwei Schauspieler zu sehen, die miteinander spielen können und ganz genau wissen, was sie tun, obwohl sie offenkundig versuchen, beide mal so ein bisschen auszubrechen, zumindest im Rahmen, im Rahmen ihrer Karrieren. Aber sie chargieren nicht und sie versuchen sich nicht gegenseitig die Szenen zu stehlen. Also was ich wie ein, keine Ahnung, Tommy Lee Jones und dann Jim Carrey oder was weiß ich. Tatsächlich, ich habe den Film sehr, sehr spät in der Nacht mir angeguckt und dachte so bei mir, hui, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich 2 Stunden jetzt am Stück schaffe. Nötigenfalls mache ich nach einer Stunde aus und gucke die andere Stunde am nächsten Tag weiter. Der Film hat mich so bei der Stange gehalten, dass ich ihn wirklich am Stück durchgeguckt habe. Fand ich morgens um 2 schon ganz gut.
Ja, das freut mich doch sehr. Man sollte sich gerne nochmal in Erinnerung rufen, dass eben 1988 De Niro so als Hauptdarsteller in Komödienfilmen keine etablierte Größe war. Ich meine, er hatte vorher komödiantische Stoffe gemacht, aber allen voran natürlich ganz, ganz früh zu Beginn seiner Karriere 1970 mit De Palma High Mom, der aber eben ein kompletter Flop war und ich glaube, er seitdem sich auch nicht mehr wirklich an so zumindest Hauptrollen in komödiantischen Stoffen rangewagt hat. Jetzt könnte man argumentieren, ja, Brazil ist auch im weitesten Sinne eine Komödie, aber da spielt er eben eine relativ kleine Rolle.
King of Comedy
würde ich jetzt wirklich nur mit zwei zugedrückten Augen als reinrassige Komödie bezeichnen. Ja. Es ist eine dramatische Farce mit schwarzhumorigen Untertönen, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man es klassifiziert. Aber ich würde da nicht reingehen und sagen, ich erwarte ein Brouhaha-Comedy-Feuerwerk. Also ich glaube, da geht man mit der falschen Erwartungshaltung ran.
Ja.
So oder so, ich glaube, das ist jetzt wirklich so sein erster, zumindest auch leichterer Stoff seit einigen Filmen, die er unmittelbar zuvor gemacht hatte. Unter anderem eben The Mission, Angel Heart und Untouchables, die ja alle betont ernsthaft waren. Also viel, viel ernsthafter als Angel Heart oder Untouchables geht ja kaum und hier Mission sowieso nicht. Es sei ihm gegönnt. Er wollte mal was anderes machen. Und ich finde, er macht das hier wirklich, wirklich gut. Ich wollte nur kurz hier castzeitig noch Philip Baker Hall erwähnen, den ich tatsächlich hier vergessen hatte. Also ich hatte vergessen, dass er hier mitspielt. Und ich finde es immer ganz toll, ihn hier zu sehen. Er war ganz groß mit Robert Altman in den 70ern und frühen 80ern. Und hat dann einiges noch mit Paul Thomas Anderson gemacht. jetzt in den jüngeren Jahren. Also ich finde den auch immer hier ganz toll und fast schon schade, dass sie nur so eine kleine Rolle
hat. Ja, apropos kleine Rolle, ganz, ganz kurz taucht Tracy Walter auf.
Yes!
Ein Jahr vor Bob Begoon in Tim Burton's Batman.
Ich bin so dankbar, und deswegen machen wir bei diesem Podcast und nicht irgendwie zwei andere Typen, dass du Tracy Walter erwähnst, weil ich glaube, 9 von 10 Menschen würden ihn komplett übersehen und ich habe ihn gesehen und dachte, das ist Tracy Walter. Ja. Das ist der Typ, der in jedem fucking Jonathan Demme Film ist von späte 70er bis Ende der 90er Jahre. Mhm. Also der Good Luck Charm für Jonathan Demme, genau, Bob the Goon. Also ich konnte ihm sofort ein Dutzend Rollen ungefähr zuordnen und er hat hier ungefähr 8 Sekunden, ist er hier vor der Kamera zu sehen.
Ja, er darf Robert De Niro einen Kaffee geben, ja.
Und sehr sympathische Worte in seine Richtung äußern. So von wegen, ja, wie war die Woche? Ja, schlechte Woche, ich weiß. Wem sagst du das? Und es ist so eine Wunder. Und dann untermalt mit diesem wirklich sehr, sehr sentimentalen Danny Elfman-Score an der Stelle.
Ja.
Und das ist eine Szene, die mich, also ich weiß, als ich den Film so zum letzten Mal sah, das ist jetzt gut 20 Jahre, hat mich die Szene unglaublich berührt und jetzt wieder. Dabei ist es nur so ein ganz kleiner Moment. Oh,
ja, der ist wirklich toll. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, haben wir John Ashton erwähnt?
Nein.
Glaube nicht, ja, aber hier, genau, der quasi Gegenspieler von Robert De Niro, der andere Kopfgeldjäger, Marvin, der immer auftaucht, wenn man ihn am wenigsten braucht, auch großartig, wohlgemerkt.
Tatsächlich. Wen hatten wir? Martin Brest, Danny Elfman hatten wir erwähnt, nach einem Drehbuch von George Gallo und die OFDB-Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie Snake Plissken.
Ach.
Und, ja.
Ich dachte, er wäre tot.
Ja, er kommt wieder. Der Kopfgeldjäger Jack Walsh, das ist Robert De Niro, soll im Auftrag eines Konzessionsstellers den ehemaligen Mafia-Buchhalter Madukas, gespielt von Charles Grodin, genannt der Duke, von New York nach Los Angeles bringen. Madukas hat von seinem Ex-Arbeitgeber 15 Millionen Dollar unterschlagen und der Wohlfahrt gespendet. Natürlich wird er jetzt ebenso von Gangstern gejagt. Walsh hat auch keine großen Probleme, Madukas ausfindig zu machen, legt ihm Handschellen an und verfrachtet ihn ins Flugzeug nach L.A. Doch Madukas Nee, tut er eben nicht, aber egal. Doch Madukas täuscht ihm vor, unter schlimmer Flugangst zu leiden, jetzt kommt's. Mhm. Was Walsh zur Planänderung zwingt. Beide steigen in den Zug, das FBI und bezahlte Mafia-Killer auf dem Hals. Das soll sich heißen,
er am
Hals?
Sie ihm auf dem
Hals. Aber sie haben sie auf dem Hals? Sie haben bezahlte Mafia-Killer auf dem Hals?
Nee, da hast du recht, dann müsste es am Hals halten, ja.
Sowas. Snake Plus, ja gut, Snake Plissken war auch nicht, ist auch nicht bekannt.
Naja, mit einem Auge kann man vielleicht auch nicht so
viel. Ich wollte gerade sagen, kann man schlecht tippen. Die Handlung, möchte ich mal wohlwollend sagen, ist etwas konstruiert, wie es eben oft so ist in dieser Art von Komödien.
Korrekt, ja.
Will heißen, am Ende gibt es eben zwei mehr oder weniger große Sympathieträger, die von 4 verschiedenen Fraktionen gleichzeitig gejagt werden, durch verschiedene Lokalitäten quer durch die USA. Aber damit muss man eben leben. Also das hier guckt man nicht für erzählerische Schlüssigkeit.
Nein, überhaupt nicht. Es ist auch das ist im Prinzip eine Vignettenshow, kleine Episödchen, was passiert, wenn eben Charles Grodin ein Terz macht im Flugzeug, was passiert, wenn Robert De Niro ihn im Klo vom Zug einschließt, was passiert, wenn die auf einmal irgendwie in der Mitte vom Nichts an der Telefonzelle gehen, ne? So halt. Das ist auch nicht der Grund, warum man das guckt tatsächlich. Es ist ein Roadmovie im weiteren Sinne, also müssen sie irgendwie auf die Road. Und das, ich glaube, es gibt schlechtere Ideen, wie man die beiden halt von dem eigentlich relativ einfachen Flug von was New York bis was New York? Ich glaube ja, New York bis Los Angeles.
Sie müssen nach L.A.
Genau. Was keine Ahnung, 8 Stunden dauert oder sowas. Mhm. Ja, wie kriegen wir das auf 5 Tage gedehnt? Mhm. So. Na, und dann haben wir halt Planes, Trains and Automobiles.
Ja, richtig.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, mit noch ein paar Busfahrten zwischendurch. Genau. Und ein ungleiches Paar. Also letztendlich wirklich ziemlich genau das, was Steve Martin und
John Candy
damals sogar auch gemacht haben. Ja,
ja, daran erinnert es unweigerlich. Muss jetzt nicht das Schlechteste sein.
Nein, nein.
Also ich glaube auch tatsächlich, alles, was wir hier so storyseitig haben, ist Mittel zum Zweck. Das ist so ein klassisches Hollywood-High-Concept-Movie im besten Sinne der späten 80er Jahre. Da ist wahrscheinlich irgendjemand in ein Studio-Boardroom gegangen mit einem Pitch. Und hat irgendwie in 2 Minuten erklärt, das ist das Konzept. Wir nehmen einfach einen populären Komiker, wir nehmen etablierten Filmstar mit Robert De Niro, packen dann noch jede Menge Character Actors rein und das ist der Pitch, zack, verkauft. Und ich möchte mal sagen, wenn man das gut macht, das hat immer so einen schlechten, das hat immer so einen Geschmäckler. Und ich glaube, in der Zeit lang haben auch Menschen auf diese Art von Film zurückgeblickt und gesagt, ja, ist doch alles so ein bisschen billig und abgeschmackt. Ich glaube, wenn man es richtig gut macht, wie in diesem Fall, und wenn einfach die Chemie der Menschen vor der Kamera stimmt, ja, und einfach die technische Expertise aller Beteiligten von Brass bis Elfman einfach so auf dem Punkt ist und die alle, ja, so on top of their game sind, ja, dann kann das funktionieren. Und das ist so wirklich ein Fall von Film. Ich glaube, wenn man wirklich nur die Eckdaten vorliest, die Story runterbetet, ein bisschen was über die Besetzung sagt und sagt, ja, darum geht es im Großen und Ganzen und die Leute haben da mitgewirkt, könnte man in Unkenntnis des Films sagen, ja, so what? Ja. Von der Art von Filmen gibt es eben gerade in den 80er Jahren, gibt es sie im Dutzend. Und trotzdem hat der, finde ich, einfach so eine gewisse Magie, die, ich möchte nicht sagen, kein anderer Body-Action-Comedy-Film, wie auch immer, ist besser. Ich möchte jetzt nicht sagen, oh, das hier oder whatever, Red Heat, entscheide dich zwischen den beiden, wobei ich würde den hier vorziehen. Mhm. Aber er hat irgendwas, das andere nicht haben.
Ja.
Und das ist auch so ein gewisser Hauch von Sentimentalität und einfach Nähe, die ich zu den Figuren entwickle. Und so viel Spaß ich eben hatte an Belushi und Schwarzenegger oder an Nolte und Murphy oder an, na gut, Glover und Gibbs, muss ich sagen, da habe ich auch eine gewisse emotionale Nähe verspürt. Ich fühlte mich den Figuren in Midnight Run noch mal ein Stückchen näher. Ich konnte die nachvollziehen. Auch die ganze Art und Weise, wie genervt Robert De Niro von seiner Existenz ist und eben diese Integrität, die er noch so in sich trägt als ehemaliger Cop und trotzdem eben sein Geld mit, naja, irgendwie etwas auf etwas schmierigen Wege verdienen muss.
Ja.
Und ich konnte es eben nachvollziehen. Ich habe das gefühlt. Und der Besuch bei seiner Ex-Frau, das ist auch so eine furchtbar manipulative Szene. Die hätte man auch überhaupt nicht gut machen können. Die hätte komplett in die Hose gehen können.
Ja.
Und ich saß da und dachte, ja, auf den Punkt.
Ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht in allen Punkten. Ich hatte ja gerade hier, ich weiß gerade gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber eben Planes, Trains and Automobiles erwähnt.
Ein Ticket für zwei,
dankeschön, genau das. Weil da fühle ich mich tatsächlich manipuliert, gerade wenn es dann aufs Ende hingeht und das und irgendwie, weiß ich nicht. Ich konnte mit dem nie viel anfangen, auch wenn ich weiß, dass er viele ihn sehr mögen. Aber hier zum Beispiel hatte ich eben wirklich das Gefühl, ich fühlte mich eben nicht manipuliert, sondern ich fühlte mich, als würde ich einfach dem beiwohnen. Das ist ein Teil der Figuren und es bleibt auch ein Teil der Figuren, nachdem die Szene schon längst vorbei ist, eine halbe Stunde. Oder es ist auch ein Teil der Figuren, bevor die Szene überhaupt kommt. Und das praktisch so einzubinden in die Gespräche und in die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen und es scheint halt ein Dreh- und Angelpunkt zu sein. Einer von vielen. Und dass sie eben, dass es ihnen halt auch gelingt, eben diese Grauzone, die moralische der beiden Figuren auch auf solcher Ebene halt dann zu zeigen. Ne? Ich meine, dass eben Kopfgeldjäger, der ja einen recht schmierigen Job macht, wie wir an seinem Kollegen oder Lieblingserzfeind Marvin ganz gut sehen, dass der aber eigentlich, sagen wir mal, zumindest einen Kern hat, der auf der ethisch richtigen Seite ist. Genauso aber eben auch der Verbrecher, den er halt zurückbringen soll, hat eben natürlich eben Geld unterschlagen, aber hat eben offen und hat eben auch noch Faustdick hinter den Ohren, wie wir im Laufe des Films feststellen. Aber gleichzeitig steckt dahinter ja doch durchaus eben wiederum ein ethisch korrekter Kern. Ne? Und das ist halt, darüber macht sich der Film auch nicht lustig. Ne?
Ja.
Er präsentiert uns diese Figuren so und sagen wir mal, hängt sich dann eher für die humoresken Szenen an dem Zusammenspiel halt auf.
Ja, komplett. Es wird sehr, sehr organisch, die komödiantischen Szenen. Und ich finde auch gerade die lustigen Momente erwachsen eben aus dem Zusammenspiel, gerade zwischen Grodin und De Niro, die unglaublich gut miteinander harmonieren. Und eben auch aus dieser widerspenstigen Vertrautheit, möchte ich mal sagen, die sie so miteinander haben irgendwann. Also es ist auch wirklich unglaublich komisch. Und ich glaube, würde der Film bis dahin nicht so gut funktionieren, würde das absolut als Flachwitz enden, wenn eben Grodin irgendwann so einen Hauch von Sentimentalität für De Niro oder Sympathie entwickelt und sagt, hier, weißt du, wenn wir irgendwie whatever unter anderen Umständen zusammengekommen wären und dann irgendwie kurze dramatische Pause, ja, dann würden wir uns immer noch so hassen wie jetzt oder so.
Ja.
Und so wie ich es jetzt nacherzähle, ist es überhaupt nicht lustig. Aber in dem Moment ist es Es ist schön. Es fühlt sich einfach richtig und gut an. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass Brest und eben sein Drehbuchautor die Figuren einfach nicht verkaufen, niemals für einen billigen Gag. Es fühlt sich alles sehr organisch an. Und der Film hat genug auch reines Slapstick-Einladen. Es gibt auch lustige Kloppereien hier gerade zwischen Jack und Marvin hier, der von John Ashton gespielten Figur, dem anderen Kopfgeldjäger. Und das ist auch alles lustig. Und dennoch, sowohl also De Niros als auch Grodins Figur, aber eben auch alle Nebenfiguren, jetzt mit Ausnahme von Danny Farinas Mobs, haben eben alle ein Innenleben und eine nachvollziehbare Motivation, einen Grund, das zu tun, was sie eben tun. Ich kann das fühlen. Ich kann auch die Frustration, ich meine, er spielt oft eben die Gelackmeierten und die untergrabene Autoritätsfigur und muss eben auch dramaturgisch hier unterbluten, also Jeffet Kottos Figur, aber ich verstehe seinen Frust, ich kann das komplett nachfühlen, wie es ist, eine Autoritätsfigur sein zu müssen, ohne jedwede Autorität, dass dem immer wieder die Autorität genommen wird von seinem halbkriminellen Widersacher. Das ist so
nicht
toll.
Nicht nur die Autorität, sondern auch die Identität. Und
auch die Identität, ja.
Das ist ein super Nerv. Also schöner Running Gag.
Ja, ist ein schöner Running Gag, wenn er zum 8. Mal darauf angesprochen wird, so, hey Boss, der heißt so wie sie. Und hey Boss, ich glaube, der hat ihre ID-Karte gestohlen. Also,
ja, der Blick darauf ist super.
Joey Pence in einer Rolle, ich glaube, die hätte man die einem anderen Schauspieler gegeben, ich möchte sagen, zum Wegwerfen gewesen wäre, aber er bringt da eine solche Energie rein in sein Eddie Moscone. Wie er jedes Mal am Telefon brüllt und irgendwie komplett hysterisch wird und auch zu Beginn hier als Jack Madukas quasi schon so mit sich bringt und sagt, wir steigen ins nächste Flugzeug und Joe Pantoliano dann ins Telefon schreit wie, you got him already? So im Sinne von, was, dann ist jetzt der Film vorbei.
Ja.
Das fand ich ja unglaublich lustig, weil ich dachte, okay, ja, stimmt, das ist so quasi, dass er als Stellvertreter des Publikums, der nach 20 Minuten sagt so, wie, was, das kann doch nicht sein. Du hast bereits den Auftrag erledigt, der Film hat noch nicht mal richtig angefangen.
Ja, genau.
Und also ich fand es wirklich zum Schreien komisch tatsächlich.
Ja, der ist
auch sein Frust habe ich gefühlt tatsächlich. Und auch den von Marvin, ehrlich gesagt. Ich meine, er ist eine ekelhafte Prügeltype, aber es muss ätzend sein zu sehen, dass der Kollege viermal so viel für den gleichen Auftrag kriegt wie er.
Ja, natürlich, klar. Ich finde aber auch gerade, was ich an hier Eddie, Joe Pantolianos Figur auch so toll finde, ist, er ist eine schmierige Type, so wie Pantoliano ja gerne mal Leute spielt, dieser Art. Es hilft natürlich, dass er eben auch schon ganz schön Haare gelassen hat und den Rest so rüberkämmt. genau, aber gleichzeitig ist er scheint kein schlechter Mensch zu sein, aber eben ja in einem sehr schmierigen Gewerbe unterwegs und das passt dann halt. Ich finde es aber auch wirklich großartig, wenn er dann irgendwie die halbe Markthalle zusammenbrüllt am Telefon. Auch sehr, sehr, sehr schöne Szene, ja. Aber ich finde auch toll, dass selbst eben so eine Figuren wie Gail, also die Ex-Frau von Robert De Niro, gespielt von Wendy Phillips, hat ja auch, also ich glaube nicht mal 5 Minuten in dem Film und trotzdem kann man sie super gut nachvollziehen, alleine durch die kleinen Snippets an Geschichten, die Jack Walsh vorher The Duke erzählt hat und wie die beiden miteinander umgehen. Es ist einfach, es passt alles so wahnsinnig gut zusammen. Wirklich, wirklich großartig, ja.
Also Grodin wird ja eher so als der klassische Komödiant hier gesehen, also sagen wir mal so, er ist in komödiantischen Dingen erfahrener, oder war er zumindest erfahrener zum Zeitpunkt des Erscheins dieses Films und deswegen interessant, dass eigentlich die offensichtlicher komödiantischen Szenen auf De Niros Schultern hier liegen und er eben hier die wilden Kloppereien und lustigen Sprüche bringen darf. Aber Grodin ist unglaublich gut darin, diese vergleichsweise stillen Momente unglaublich auf eine unglaublich humorvolle, charmante Art und Weise zu verkaufen. Also ich nehme ihm das wirklich komplett ab, wenn er eben sagt, und das passiert eben 2. Mal in diesem Film zu De Niros Figur, die hat einfach die lautere, exaltiertere, auch einfach offensichtlich lustigere Figur ist, quasi so, mal so zur Seite rückt und sagt, lass mich übernehmen und eben auch mit dieser zum Beispiel Busticket-Verkäuferin flirtet und ihr so wissende Blicke zuwirft und sagt, guck dir mal an, mit was für Proleten du dich hier rumschlagen musst. Schätzchen, würdest du nicht viel lieber mit mir reden?
Genau, dessen Kreditkarte nicht mal funktioniert und so.
Oder diese ganze Sache, dieser Scam in der Bar.
Sehr schön.
Mit welcher Autorität er sich da bewegt und eben in diese Bar reingeht und sagt, hier, ich komme vom FBI, sie haben wahrscheinlich falsche 20er.
Genau, machen Sie Litmus-Test, ja.
Das ist unglaublich. Also wiederum, ich benutze es gerne heute zum 2. Mal das Wort, aber diese Chuzpe, also wenn man das den richtigen Schauspielern gibt, diese Szenen, dann können die wirklich funktionieren. Auch da dachte ich mir, ich glaube, außer Grodin ich hätte es den wenigsten Schauspielern abgenommen, dass sie eben mit dieser Autorität in einen Raum betreten können, in dem sie niemand kennt, und trotzdem macht der Film eben nachvollziehbar, dass es sein kann, dass er als ein komplett Unbekannter für diesen Barkeeper und das ganze Personal, was da versammelt ist, denen glaubhaft macht, dass er ein FBI-Agent auf der Suche nach einem Falschgelddealer ist.
Es ist, ich meine, denk mal an die Szene mit Eddie Murphy und Nick Nolte in nur 48 Stunden. Mhm. Da passiert ja was Ähnliches, also zwar nicht, dass sie versuchen, den Barkeeper um Geld zu erleichtern, aber Eddie Murphy geht ja auch rein in diese Hillbilly Bar und tut so, als wäre er der Cop.
Ja.
Na? Das macht er auch gut, durchaus, die Szene ist großartig, aber sie funktioniert auf einer ganz, ganz anderen Ebene.
Mhm.
Na, weil sie, ich meine, wir als Publikum wissen in beiden Fällen natürlich, dass das nur eine Show ist, aber sagen wir, bei Eddie Murphy wartet man halt die ganze Zeit darauf, dass da gleich der Lynchmob irgendwie losschlägt.
Ja.
Und aber er das ist halt auch natürlich Eddie Murphys Kunst, quasi sich den Kopf aus der Schlinge zu quatschen. Aber hier, das hast du auch ganz, ganz richtig gesagt, eben diese Autorität halt zu übernehmen. Und Robert De Niro, sagen wir mal, Jack Walsh vielmehr, sieht dabei verhältnismäßig alt aus, bis er endlich versteht, was da passiert, und dann macht er halt mit. Na, das ist schon.
Es ist psychologisch auch sehr perfide. Also die ganze Art und Weise, wie er mit dem Barkeeper da redet, ich fand es sehr, sehr lustig, als er sagt so, wie ist dein Name? Und er sagt dann, was weiß ich, was? Jimmy. Jimmy, Jimmy wie?
Genau, Red heißt er doch. Red heißt
ja, stimmt. Ja, ja.
Haben sich die Haare?
Die Art und Weise, wie er ihn eben verunsichert, das ist eben wirklich auch da merkt man eben auch, und das meinte ich eben, also keine der Figuren wird einfach für einen einfachen Gag verkauft, da merkt man eben auch, diese Figuren sind vergleichsweise für diese Art von Komödie relativ vielschichtig, und man merkt eben auch, weil im Film lief ja auch sehr schnell Gefahr, dass sich das Publikum irgendwann die Frage stellt, wie kann eigentlich so ein Tölpel und so ein unbescholtener liebtrotteliger Typ wie Charles Grodin hier als Medukas, wie kommt der eigentlich klar in so einer Mobster-Umgebung? Wie konnte sich der eigentlich da jahrelang durchsetzen und sich so einen Namen machen? In diesem Moment, wo er dann eben wirklich eiskalt und berechnet wird und Leute für seine Zwecke manipuliert, merkt man eben, jetzt sehe ich das wieder so erfolgreich. In seinem dreckigen Business sein konnte.
Richtig.
Weil er eben Leute komplett einfach nur mit relativ leisen Worten psychologisch komplett auseinandernehmen kann.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr stark.
Und ich finde es aber auch ganz spannend, dass er das so direkt nie mit Jack versucht. Mhm. Also schon, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also er versucht ja nicht unbedingt, sagen wir mal, sein Kumpel zu werden, oder er versucht ihn auch nicht irgendwie zu bedrohen oder zu kaufen oder sonst irgendwas, also zumindest nicht so in dem Maße, wie wir es halt von anderen Leuten sehen, wie zum Beispiel den anderen ein oder zwei Leuten, die halt hier dann von John Ashtons Marvin gefangen werden. Aber halt hier Madukas ist in der Lage, unterschiedliche Methoden anzuwenden, um letztlich zu kriegen, was er will.
Ja, natürlich, klar.
Und das ist eben auch spannend zu sehen.
Ja, absolut. Und ich meine, es wird ja relativ spät erst dann im Film gewahr, dass er im Grunde De Niros Figur, also Jack Walsh, von Anfang an manipuliert hat.
Ja,
in dem Moment, in dem er gesagt hat, ich habe Flugangst, und gesagt, sich geweigert hat, ins Flugzeug zu steigen, und da eben noch relativ lässig dann da saß, im Bus dann oder im Zug mit, ich glaube, im Zug zu Beginn mit Jack Walsh, und sagt, I love to travel by trains.
Ja.
Du sagst, du magst Dennis Farina nicht, aber ich muss sagen, klar, er ist so, er ist One Note, und das wird Dennis Farina wahrscheinlich immer sein. Lebt er noch? Ich meine, ja.
Hier steht was. Oh. Er ist 2013 schon gestorben.
Schade drum. Aber stimmt, lange nicht gesehen. Seit ungefähr 10 Jahren, nicht? Stimmt. Ich mag tatsächlich Jimmy Serranos beiläufige Brutalität. Also nicht mit Taten, sondern mit Worten. Dieses wirklich in Nebensätzen einfach Leuten sagen, sie sollen zur Hölle gehen, oder ich ramme dir einen unangespitzten Bleistift ins Gesicht und solche Dinge auch. Mm. Also ich glaube, mein Lieblingsspruch von ihm ist gegen Ende, gegenüber Philip Baker Hall, der so seine Art Konziliäre ist hier, wenn er sagt, have a sandwich, drink a fucking glass of milk, do something. Und ich dachte, das ist eben auch wieder so ein komplett, wo wir vorhin bei Rainer Brandt waren, so ein komplett sinnentleerter Satz, dass ich mir dachte, den kann eben auch nur Dennis Farina mit seiner speziellen Dennis Farina Intensität so spielen.
Ja.
Dieses komplette irgendwie drink a glass of fucking milk, do something. Also.
Ja, stimmt.
Und es
schon.
Hört sich eben nicht nach einer typischen Drehbuchzeile an, sondern etwas, was wirklich aus dem tiefsten Innern dieses Schauspielers in dem Moment
kommt. Ja. Wobei ich mir sowas so oder so ähnlich auch von Tony Soprano vorstellen könnte.
Ja, absolut. Er ist ein bisschen Proto-Tony Soprano. Was, ich meine, James Gandolfini hat das jetzt perfektioniert, ohne Frage. Aber es geht in die Richtung, absolut, ja.
Ja.
Er ist eben teils super lustig und gleichzeitig super bedrohlich. Und er macht mir schon ein bisschen Angst. Sogar so, dass ich dann, wenn er dann später seine Comeuppance erfährt, also festgenommen wird vom FBI, weil ihn eben halt quasi De Niro's Figur, also Jack Walsh, austrickst, fast immer so ein bisschen enttäuscht bin darüber, wie schnell das dann doch geht,
ja,
wie unkompliziert.
Kann ich, sagen wir mal so, da werde ich ein bisschen drüber hinweggetröstet, weil ich die ganze Austauschidee mit den Disketten und ich finde das hübsch clever. Es ist jetzt nicht Mission Impossible clever, aber es ist eine, für die Figuren in der Situation, mit der kurzen Zeit, die sie noch haben, und unter all diesen Umständen, finde ich das recht gut gedacht. Und dann ist es eben auch sehr, sehr spannend inszeniert, wie es eben vermeintlich erstmal nicht funktioniert und dann doch und so und ja.
Es gibt so ein paar expositorische Hürden zu überwinden, so ein paar Erklärbär-Szenen gegen Ende, genau, wenn es eben darum geht, dann Dennis Farinas Figur übers Ohr zu ziehen mit diesem Scam, Doppelagentenspiel, wie auch immer, mit dieser Nummer am Flughafen.
Ja.
Und die funktioniert eben trotzdem so gut, obwohl es lauter Erklärbär-Szenen sind, weil wir es eben hier mit De Niro und Grodin und Jefet Kotto und so zu tun haben.
Ja.
Und wenn die eben miteinander reden, also De Niro und Jefet Kotto in einem Raum, finde ich, ist irgendwie auch für mich reine Filmmagie. Ich bin ja ein Riesenfan von Jefet Kotto. Also er hat nicht wahnsinnig viel gemacht in seiner Karriere, aber ich habe Homicide, wo er eben die Hauptrolle spielt, auch in Gänze geguckt. Und ich mag seinen Bond-Schurken, auch wenn ich den Film, in dem er ist, nicht so wahnsinnig mag. Ich finde einfach, er ist ein fantastischer Schauspieler.
Ja.
Er kann das unglaublich gut transportieren, dieses um Autorität bemühte und dann irgendwie doch einfach an seinem eigenen Ehrgeiz zu zerbrechende runde Filmfigur.
Ja. Sehr gut. Ich hatte ja letztens schon angedeutet, wie toll ich den Soundtrack finde.
Ja, bitte lass uns über den Score reden.
Das ist wirklich,
der ist toll.
Er ist wirklich wahnsinnig. Ich finde wahnsinnig gut. Das ist der, glaube ich, der siebte Soundtrack, den Danny Elfman gemacht hat, nach Beetlejuice, aber glaube ich noch vor Pee-wee. Und sagen wir mal, zu der Zeit ja auch eigentlich.
Nach Beetlejuice und vor Pee-wee? Andersrum meinst du? Pee-wee war 85 und
Beetlejuice. Du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Aber auf jeden Fall ist er halt zu der Zeit, darauf wollte ich hinaus, ja hauptberuflich noch Oingo Boingo-Sänger und Komponist gewesen. Und das kommt hier in dem Soundtrack, glaube ich, auch noch mal schön rüber, bevor er dann eben besonders orchestral und, sagen wir, bombastisch und idiosynkratisch wurde, halt dann eben mit den restlichen Burton-Sachen und so. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte den Film vor vielen, 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 vielen Jahren gesehen und fand den nett, fand den gut, hab den gerne geguckt, aber ich habe ihn, glaube ich, auch mehr oder weniger genauso schnell wieder vergessen. Und dann ist er mir wieder aufgefallen durch das Album von Danny Elfman, ich glaube, wie heißt das, Music for a Darkened Theater, wo eben so eine Midnight Run Suite halt irgendwie drauf ist. Und dachte ich mir, Moment mal kurz, aber das, was da instrumental angespielt ist, ist doch Try to Believe. Das ist ein Song von Oingo Boingo, den er Jahre später dann eben auch auf Dark at the End of the Tunnel halt mit seiner Band eingespielt hat. Und das finde ich irgendwie auch spannend und ich fand es aber eben auch symptomatisch quasi für den gesamten Soundtrack, weil er ist instrumental, aber gleichzeitig ist er halt irgendwie Country-Pop-bluesig.
Ja, klar.
Ne? Und das heißt, er ist wahnsinnig gut hörbar, auch einfach so nebenbei hörbar, so weiß ich, beim Arbeiten oder sowas, muss ja gar nicht beim Film sein, aber er passt eben super gut zu den Szenen im Film und ja, ich habe so das Gefühl, da eben ein letztes Mal vielleicht irgendwie so das Beste aus den beiden Welten, aus dem New Wave seiner Band und dem Soundtrack-Kram verbunden.
Ja. Ich finde hervorragend, was er hier macht. Mir fehlt manchmal einfach ein bisschen, glaube ich, das Vokabular, um wirklich ausgefeilte Filmmusikkritik zu üben. Mhm. Aber das, was ich höre, kann ich schon mal so sagen, finde ich hervorragend. Ich glaube, es hat wenig mit dem zu tun, mit der Art von Filmmusik, für die Elfman in späteren Jahren, also vor allem eben in seiner Zusammenarbeit mit Tim Burton so bekannt wurde. Also es ist weniger offensichtlich verspielt. Es ist ein Score, der wirklich unglaublich gut zu dieser Art von Film passt. Ich möchte sagen, er ist gar nicht so uninspiriert von dem, was zum Beispiel ein Jahr zuvor hier Michael Kamen für Lethal Weapon gemacht hat. Mhm. In dem Sinn, dass du hast ja bereits dieses Bluesige mit irgendwie sexy Gitarren-Solos und so auch erwähnt. Auch die haben wir hier alle. Aber er verleiht dem Ganze so seine extra Tim Burton-Note. Also dieses Idiosynkratische, auch das hast du bereits erwähnt. Eigentlich zitiere ich dich jetzt hier nur. Und das macht es eben auch wirklich so besonders. Also er hat einfach zwei Momente, die ich dachte, okay, das, glaube ich, kriegt so nur Elfman hin, weil das ist einfach so auf eine fast schon subtile Art und Weise, also subtil zu seinen späteren Filmmusiken, im Vergleich zu seinen späteren Filmmusiken, weird.
Ja.
Oder ja. Unerwartet. Und mir hat das auch unglaublich gut gefallen. Und am meisten hat er mich eigentlich überrascht, wenn er wirklich, wirklich treffsichere, sentimentale Themes hier einbaut, wie beim Wiedersehen von Jack Walsh, da mit seiner Ex-Frau Gail, die ja. auch noch quasi, also auch in Abwesenheit eine größere, wichtigere Rolle in dem Film spielt, eben als die Person, die diese Uhr geschenkt hat, die er dann ja. am Ende auch los wird und sich damit dann eben auch von der Sehnsucht nach dem Wiedererwecken oder Wiederaufbau dieser, Wiedererwachen dieser Beziehung dann eben nicht mehr länger sehnt. Und also dieses Zusammentreffen da mit seiner Ehefrau, ich fand das, also Ich hatte fast ein bisschen Tränchen im Auge. Also und nicht nur wegen des wirklich guten Schauspiels, sondern eben auch, weil das wunderbar orchestriert war. Also ja. Hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Und ich bin bei weitem nicht so ein großer Elfman-Nerd oder Fanboy wie du. Aber hier in dem Fall toll. Also wirklich, ja. wirklich toll.
Also ich bin auch sehr, sehr happy damit gewesen. Ja, die ganzen Soundtrack verarbeitet zu haben. Ich fand ein bisschen schade, dass über die Endcredits eben nicht die gesungene Version von Try to Believe zu hören war. Aber ja, so ist okay. Kann ich. Für sowas gibt's ja YouTube. Also.
Ich habe mir noch notiert, dass De Niro im Dialog mit Dennis Farina so ein bisschen die Lingo vorwegnimmt, die er ein Jahr später in Goodfellas oder zwei Jahre später in Goodfellas an den Tag legen durfte. Da spricht er dann eben plötzlich wirklich wie der allerhinterletzte Mobster und es fällt irgendwie alle drei Worte das Wort Fuck. Und auch sehr interessant für einen Film, der eigentlich bis dahin nicht so seinen Humor bezieht aus vordergründigen Profanitäten und
außer bei John Pantaliani. Jano.
Ja, ja.
Der darf ganz schön schimpfen.
Der darf ganz schön schimpfen, aber auch das, ich glaube, in genau der richtigen Dosis. Also, ja. Ich möchte es mal so sagen, alles in allem, ich glaube, dieses ganze Buddy-Action-Subgenre des US-amerikanischen Actionfilms, vor allem der 80er Jahre, weil damals war es eben super in, wird niemals meine Lieblingsart von Film sein. Dennoch hatte ich an dem hier wahnsinnig großen Spaß und ich glaube, ich möchte behaupten, man kann das kaum besser machen als hier. Also es gab nicht eine Szene, bei der ich mir dachte, oh, die ist aber mal richtig daneben. Es gab Momente, bei denen ich dachte, okay, ich habe hier ein bisschen weniger Spaß, als ich vor 5 Minuten hatte, aber niemals ein Moment, an dem ich dachte, okay, der Film vergreift sich hier im Ton oder macht etwas grundsätzlich Falsches. Ich fand die ganzen Sachen hier mit Jack Walsh und Marvin und die Kabeleien und Prügeleien, ja, gut, weißt du, hast du eine Klopperei gesehen, hast du alle gesehen und es ist in Ordnung. Ich finde, der Film macht wirklich fast alles richtig. Auch die klassischen Action-Szenen, Autoverfolgungsjagden, Hubschrauberverfolgungsjagden, die werden niemals zu lang. Die gehen dann auch relativ schnell vorbei. Die sind 3 Minuten lang und vorbei. Und dann, das ist das eigentlich Lustige daran, an der Autoverfolgungsjagd, ist dann eigentlich diese ganzen Karren da im Dreck liegen zu sehen. Die 20 ja, ja. Polizeikarren und diese Luftaufnahme zu haben.
Die ist ziemlich großartig, ja.
Und in jeder Senke zwischen zwei Hügeln liegt ein Polizeiauto.
Ja, ja. Wobei ich es aber auch echt sympathisch finde, dass praktisch alle drei im Auto, also Walsh, der Duke und Marvin, alle gleich am Schreien sind, während sie da die Kurven fahren und versuchen eben nicht von dem Hubschrauber abgeschossen zu werden. Es ist halt keiner dabei, der irgendwie, der das halt einfach so aus dem Ärmel schüttelt.
Ja, klar.
Dass ich irgendeine x-beliebige Bruce Willis-Figur vermutlich tun würde.
Ja, ist richtig. Die müssen alle leiden. Ja. Gutes Ding.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr, 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 sehr schön. Hat mich sehr gefreut, den jetzt auch mal gesehen, also und besprochen zu haben. Worüber sprechen wir dann nächstes Mal?
Oh, jetzt wo du es sagst, wir bleiben tatsächlich im Crime-Bereich, möchte ich mal sagen.
Ja, ja.
Wir reden über zwei etwas klassischere und ernsthaftere Krimis tatsächlich nächste Woche. Mal gucken, wo uns das hinführt. Und der erste ist ein semi-legendärer italienischer Polizei-Justiz-Thriller mit dem einmaligen Titel Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert von Damiano Damiani. Mit Franco Nero und Martin Balsam in den Hauptrollen.
Das ist ein großartiger Titel. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe ihn noch nie gesehen. Den anderen, über den wir reden, den habe ich schon gesehen, aber es ist, das ist so lange her, dass es, glaube ich, schon gar nicht mehr richtig war. Aber wir reden über den zweiten.
Ja, jetzt wird's kompliziert.
Ja, jetzt wird's echt kompliziert. Also den zweiten nachgeschobenen Mabuse. Dr. Mabuse. Und zwar, was war im Stahlnetz? Das ist Dr. Mabuse. Genau. Mit Gerd Fröbe und Lex Barker und ich glaube alles, was damals irgendwie gerade bei Edgar Wallace irgendwie nicht unter Vertrag stand.
Ja, Dalia Lavi. Also rein besetzungstechnisch von Harald Reinl. Relativ unantastbar und wir stellen unsere nostalgischen Gefühle für diese Reihe mal auf die Probe. Mal gucken, wohin es uns führt.
Ja,
im besten gespannt. Fall, also für uns besten Fall sagen wir danach, komm, jetzt machen wir alle anderen auch noch. Wenn nicht, dann nicht, ne? Also.
Ja, wir werden sehen. Ja. Ich meine, man könnte natürlich an der Stelle kurz erwähnen, dass wir über den ersten dieser nachgeschobenen Mabuse-Reise von Fritz Lang selber, das waren die 1000 Augen, ne?
Richtig, die 1000 Augen.
Genau. Über den haben wir schon mal gesprochen, aber das ist auch irgendwie 6 Jahre her oder irgendwas.
Ja.
Ja, aber man könnte ja noch mal reinhören, wenn man sich irgendwie auffrischen will.
Stimmt. Vielleicht höre ich selber mal rein, ne? Ich weiß auch nicht mehr, was wir besprochen haben damals. Aber das ist auch sehr hübsch tatsächlich, ja.
Genau. Ich wollte noch sagen, ich finde es ganz interessant, das war so, glaube ich, mein letzter Gedanke für heute Abend, dass beide Filme, über die wir heute gesprochen haben, relativ ähnliches Ende haben. Mhm. Nämlich, dass unsere Helden Geld haben, das sie nicht ausgeben können.
Ja.
Die einen haben die Smaragdmine, zu der sie nicht zurück können. Mhm. Und der andere hat deutlich zu viele 1000-Dollar-Scheine im Gürtel, kann damit sich kein Taxi nehmen.
Sehr treffend, muss ich sagen.
Nicht wahr?
In beiden Fällen muss ich sagen, auch tatsächlich echte Highlight-Momente. Vor allem dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Oder dann wieder Aufgang, glaube ich. Zum Ende von Himmel
und. Sie sind sich da nicht so richtig einig, ob Hill und Spencer schon bis spät in die Nacht sich prügeln oder ob die Polizisten noch am heller dichten Tag da sitzen.
Genau, wir beenden diese Aufnahme auch nicht so knapp vor Mitternacht wie Robert De Niro seine Amtshandlung in diesem Film in Midnight Run, aber fast. Und ich danke dir und allen Menschen, die uns zuhören.
Ich danke dir und genau all unseren HörerInnen und SpenderInnen.
Ja, sagt man das so.
Bestimmt.
Okay,
gute Nacht. Dann bis dann. Tschüss.